Weltspiegel, Thema.
Willkommen zum Weltspiegel-Podcast. Wir quatschen heute über abenteuerliche Schulwege im eisigen Norden Norwegens, über Schule in den eigenen vier Wänden in Kanada. Und wir haben eine tolle Frau zu Gast, die Hamburgerin Sana Seven Diaz, die in einem Indianerreservat in British Columbia lebt und ihre Kinder dort selbst unterrichtet. Mein Name ist Philipp Abrisch. Ich habe mal vor einigen Jahren ein paar Schüler aus einer Abi-Klasse in Seoul in Südkorea begleitet und das war wirklich verrückt. Die Schüler haben monatelang, manchmal jahrelang von morgens um 5 bis abends um Mitternacht gepaukt. Sie sind vor Übermüdung im Unterricht eingeschlafen. Dann am Tag der Klausuren in Seoul ist die ganze Stadt im Ausnahmezustand. Zu Spätkommer werden mit Polizeieskorte und Blaulicht in die Schule gelotst. Beim Englisch-Sprachtest wird für eine ganze Stunde der internationale Flughafen komplett stillgelegt, damit der Flugzeuglärm das Hörverständnis nicht beeinträchtigt. Also wirklich Abi-extrem. Denn wer das beste Abi hat, geht an die beste Uni später, der bekommt den besten Job, so glaubt man. Und ein ganzer Tag kann über einen ganzen Lebensweg entscheiden. Nicht immer muss man in die Schule gehen, um was aus sich zu machen, vor allem dann, wenn die Schule zu einem kommt. Christiane Meyer, du warst in Kanada und hast eine Familie besucht, wo die Mama die Kinder selbst unterrichtet. Ich nehme an, in einem eher ungewöhnlichen Klassenraum. Was hast du da erlebt?
Also wir waren ziemlich weit draußen in Nova Scotia, Neuschottland, wie es so schön auf Deutsch heißt. Das ist rechts außen sozusagen, ganz im Osten am Meer. Und eigentlich normalerweise fliegen die Menschen da immer drüber, auf dem Weg nach New York zum Beispiel. Da sieht man ja unten Neufundland und Nova Scotia, wilde Küste. Und wenn man im Winter fliegt, sieht man auch, dass es da sehr verschneit ist. Also das ist sehr abgelegen, sehr schön. Und da gibt es einen kleinen Ort, der heißt Gabarus, da wohnen 78 Leute. Und da waren wir bei einer Familie.
Warum gibt es in Kanada überhaupt diese Art von Homeschooling, also Unterricht von zu Hause?
Es gibt Schulen in Kanada überall, die sind nur eben weit weg. Das heißt, für in diesem ganz speziellen Fall bei unserer Familie hätte das bedeutet, dass die 36 Kilometer fahren müssen morgens und dann eben auch wieder zurück. Das heißt, für kleine Kinder, die 5 Jahre alt sind oder 7 Jahre alt sind, ist das natürlich ein unheimlich weiter Schulweg. Und deshalb hat die Familie sich entschlossen, selber zu unterrichten. Insgesamt ist es so, dass es halt sehr, sehr viele unterschiedliche Motive gibt, warum man Homeschooling macht. In Kanada im Besonderen sind es sehr häufig religiöse Motive. Also Menschen, die unbedingt ihre Kinder in ihrer eigenen Religion erziehen wollen. Oder es ist die Abgelegenheit oder manchmal auch in der Großstadt die Unzufriedenheit mit Schulen.
Wir hören mal rein in ein Stück.
Sie leben außerhalb von Gabarus, einem Örtchen mit 78 Einwohnern. Hier an der Küste von Nova Scotia werden im Sommer Hummer und Krabben gefischt. Für den Rest des Jahres versinkt das Dorf im Dornröschenschlaf. Bis zur nächsten Schule sind es von ihrem Haus aus 36 Kilometer. Zu weit für ihre kleinen Kinder. Auch deshalb haben sich Deborah und Martin entschieden, die Kinder selbst zu unterrichten. Der kanadische Staat erlaubt das. Interessierte Familien müssen sich nur registrieren lassen. In diesen Büchern steckt der gesamte Lehrplan. Das deckt in etwa ab, was in der Schule gemacht werden würde. Wir können hier mehr Zeit mit den Sachen verbringen, die ihnen schwerfallen. 4 kleine Kinder unter 10 und ein Hund. Jeder Tag ist dann eine Herausforderung. Deborah hat sie angenommen.
Ich stelle mir das ja grandios vor, nie mehr zu spät zur Schule kommen, weil vom Kinderzimmer zum Klassenzimmer sind es nur ein paar Schritte. Wenn du noch mal Schülerin wärst, könntest du dir vorstellen, auch so unterrichtet zu werden?
Sehr schwer. Ich glaube, für alle Menschen, die in einer normalen Schule waren, ist das eigentlich fast unvorstellbar, weil man ja daran gewöhnt ist oder war, dass man mit vielen anderen Schülern zusammen war und viel Interaktion hatte, auch soziale Interaktion. Und das war bei unserer Familie natürlich nicht der Fall, aber die sind eben 4 Kinder, das macht schon mal einen Unterschied und sehen ihre Mutter jetzt nicht als Lehrerin in dem Sinne, sondern die hat eben eine Vielzahl von Rollen zu erfüllen. Lehrerin, Mutter, Organisatorin, alles in einem.
Wie muss man sich den Unterricht eigentlich zu Hause vorstellen?
Ja, so irgendwo zwischen hochkonzentriert und chaotisch. Also in diesem Fall sind die Kinder halt 3, 5, 7 und 9. Da kann man sich vorstellen, dass die nicht ruhig zusammen an einem Tisch sitzen 3 Stunden lang. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern der Unterricht findet sehr konzentriert statt in bestimmten Fachbereichen. Auf der anderen Seite begreifen die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, diese Familie, die begreift sich als ein lernendes System sozusagen. Man versucht, gemeinsam die Themen anzugehen und den Lehrplan, die haben durchaus einen Lehrplan, abzuarbeiten. Aber wenn die morgens mit ihrem Hund in den Wald gehen und dort sich über Blätter beugen oder andere Dinge tun, dann versuchen sie das eben auch aufzunehmen, sodass es ein ganzheitlicheres Lernen wird. Ein Ansatz, der nicht so nach vorne sozusagen zu einem Pult hin ausgerichtet ist, sondern wo Menschen versuchen, das, was um sie herum passiert, mit aufzunehmen.
Ich bin ja Pfarrerssohn und als Teenager musste ich bei meinem Papa 2 Jahre in den Konfirmandenunterricht und ich habe dem richtig krass mitgespielt, also eigentlich null Respekt, weil das war ja mein Papa und nicht mein Lehrer. Und ich war auch der Einzige, der sogar mal vor die Tür geschickt wurde. Beim Homeschooling ist das vielleicht so ähnlich, oder? Das ist bestimmt nicht leicht für die Eltern, plötzlich Lehrer ihrer Kinder zu sein.
Also ganz sicher. Und dieser Rollenkonflikt hat uns die Mutter dieser Familie erzählt, der hat sich gleich direkt am Anfang abgezeichnet. Also die haben begonnen mit Frontalunterricht und die Kinder haben überhaupt nicht mitgemacht. Die haben 4 Monate Chaos gehabt und haben sich gewehrt und haben ihre Mutter in Frage gestellt, ihren Vater in Frage gestellt, ihr Leben in Frage gestellt, obwohl sie so klein waren noch. Und dann hat sie gesagt, hat sie sich zurückgelehnt und hat gesagt, okay, das muss ich anders machen. Und was dann passiert ist, ist halt der neue Ansatz. Dann hat sie gesagt, ich muss erst mal lernen, wie meine Kinder sind. Und dann muss ich anpassen, was ich denen beibringen will an deren Charakter und deren Fähigkeiten und deren Aufnahmefähigkeiten vor allen Dingen. Und seit sie das macht und etwas entspannter ist und sich nicht festklammert an diesen Lehrplänen, sagt sie, würde es sehr viel besser funktionieren.
Ich kann mir vorstellen, dass man sich als Lehrer auch erstmal ganz schön viel Stoff draufziehen muss als Mutter, um dann seine Kinder richtig zu unterrichten. Wie bereiten sich die Eltern darauf vor, Lehrer zu sein?
Im Moment ist es bei denen ja noch Grundschullevel. Das heißt, im Augenblick unterrichtet sie die Kinder in Grundschulfertigkeiten, die relativ leicht abrufbar sind über Bücher. Es gibt Curricula, es gibt Bücher, die man im Supermarkt kaufen kann oder die man sich anders erwerben kann. Da kann man sehen, was die Kanadier erwarten, wie viel Mathematik, Lesen, Schreiben, Science, was auch immer. Ne? Das kann man sich also aneignen, kann diese Bücher durcharbeiten und hat insofern doch einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, auch einen eigenen Input, damit man das auch bewältigen kann. Bei unserer Familie kommt dazu, dass die 2-mal in der Woche auch, die fahren in Museen, die fahren, machen mit denen Yoga oder verschiedene andere Aktivitäten, damit die auch einen etwas breiteren Horizont noch bekommen, also vor allen Dingen versuchen sie, Science-Projekte zu machen, also Wissenschaftsprojekte, kleine natürlich. Ne? Zum Beispiel schmilzt Eis schneller in Salzwasser oder Süßwasser, solche Dinge zum Anfassen, die überschaubar sind.
Wie läuft das mit Klassenarbeiten im eigenen Haus? Da kann man doch bestimmt wunderbar betuppen.
In Kanada macht überhaupt gar kein Kind irgendetwas in dieser Richtung. Es gibt keine Prüfungen in der Grundschule, auch nicht in der richtigen Schule. In den ersten 3 Jahren zumindest. Das heißt, man kann es nur überprüfen, indem man halt anhand der Bücher sieht, können sie lesen, können sie schreiben, können sie Rechenaufgaben erfüllen oder nicht. Aber es gibt nicht die klassische Prüfungsform. Das setzt erst viel später ein. Es gibt ja auch Menschen, die homeschoolen bis zur 10. Klasse. Und dann wird es natürlich spannend, weil wenn die Kinder irgendwann aufs College gehen wollen, dann müssen sie in der Tat eine Prüfung machen. Und diese Prüfung ist dann standardisiert. Die ist genau wie für alle anderen Kinder auch. Und dann bietet es sich an, und das machen auch die meisten, dass sie die letzten 2-3 Jahre dann tatsächlich in die Schule gehen. Weil da wird es dann wirklich kritisch. Und ob dann alle Eltern diesem Pensum gewachsen sind, sei mal dahingestellt. Es gibt ja auch Telelearning. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber unsere Familie hat auch gesagt, also wenn es ums College geht, dann ist Schluss. Dann müssen die in die Schule.
Nicht jede Familie ist die perfekte Familie. Wie kontrolliert der Staat, dass beim Wohnzimmerunterricht alles mit rechten Dingen zugeht?
Die Familien müssen anmelden, dass sie homeschoolen und dann auch dem Staat mitteilen, was sie gemacht haben in dem Jahr. Was etwas, sagen wir mal, bedenklich ist, dass natürlich innerhalb dieser Familien niemand aufpasst. Das heißt, es gibt schon viele Menschen, die sagen, das öffnet Tür und Tor für Missbrauch und für Machtmissbrauch. Es muss nicht immer sexueller Missbrauch sein, es kann auch einfach Machtmissbrauch sein. Und da gibt es halt kaum Institutionen und Möglichkeiten, wie man das überprüft oder wie man eben sehen kann, wie gut es den Kindern geht oder nicht geht, weil das sehr stark in der Macht der Familie liegt. Und das finde ich schon bedenklich, weil niemand darauf aufpassen kann, dass es den Kindern am Ende wirklich gut geht.
Christiane Meyer übers Lernen im Wohnzimmer, über Homeschooling in Kanada. Vielen Dank für das Gespräch.
Weltspiegel, der andere Blick.
Jeden Tag ein bisschen schlauer werden, vor allem wenn man nicht auf einer super fancy Schule irgendwo in der Großstadt, sondern auf dem Land zwischen Feldern und Wäldern aufwächst. Darum geht's heute im Weltspiegel-Podcast. Wir besuchen die Klassenzimmer dieser Welt. Und weil wir schon in Kanada sind, bleiben wir auch gleich da, British Columbia, hier inmitten von wunderschönen Fichten- und Kiefernwäldern, einer Kulisse wie aus einem Kinofilm, haben wir jemanden gefunden, der aus eigenem Erleben weiß, wie es ist, seine eigenen Kinder zu unterrichten. Sana Seven Diaz, sie kommt eigentlich aus Hamburg, aber ihr Mann ist indianischstämmiger Kanadier. Die beiden haben sich im Völkerkundemuseum in Hamburg kennengelernt und leben seit mehr als 20 Jahren zusammen in Kanada. Sana, für eine Hamburgerin haben Sie einen etwas ungewöhnlichen Nachnamen. Seven Diaz, sieben Rehe, glaube ich, ne? Wie kommt es zu Ihrem Namen?
Das ist der Nachname meines Mannes. Die indianischen Namen waren ursprünglich halt sehr naturbezogen und das ist der ursprüngliche Familienname meines Mannes, übersetzt ins Englische. Eigentlich ist das, also ganz genau genommen heißt das sieben Hirsche hier, weil hier gibt es eigentlich keine Rehe. Genau genommen, das sind alles Hirsche, auch wenn die Deer heißen hier. Aber ja, das ist eigentlich so der indianische Name meines Mannes, der indianische Familienname meines Mannes übersetzt ins Englische.
Wenn Sie aus dem Fenster gucken, wie sieht denn das da aus? Wie leben Sie denn da? Vielleicht können Sie es mal beschreiben.
Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich eigentlich nur Berge, Wald und Bäume. Das ist alles, was ich sehe. Manchmal, wenn der Wind komisch steht, kann ich ein ganz kleines bisschen vom Highway hören, der ungefähr 500 Meter unter uns vorbeizieht. Und ansonsten nur Vogelstimmen und den Wind.
Das heißt, auch die nächste Schule ist ziemlich weit weg. Sie unterrichten Ihre Kinder selbst. Wie kam es eigentlich dazu?
Die nächste Schule bei uns, also das nächste Dorf, wo es eine Schule gibt, ist ungefähr 15 Kilometer entfernt. Das hört sich vielleicht in Deutschland nicht ganz so arg an, aber bei uns, wir leben in den Bergen. Die Straßenverhältnisse sind nicht sehr gut, vor allen Dingen nicht im Winter. Und es würde mich jeden Tag ungefähr 2,5 bis 3,5 Stunden würde ich brauchen, um die Kinder zur Schule zu fahren, zurück nach Hause zu fahren und dann am Nachmittag wieder hinzufahren und sie wieder abzuholen. Und vor allen Dingen, als die Kinder klein waren und ich auch noch jüngere Kinder oder Babys noch mit im Auto hatte, die ich dann hätte mitnehmen müssen für die ganze Zeit, fand ich das eigentlich eine totale Zeitverschwendung. Vor allen Dingen, weil ich in der Zeit, die ich sonst im Auto verbracht hätte, die Kinder eigentlich super gut auch zu Hause unterrichten könnte. Und so ist das eigentlich entstanden und hat sich dann einfach weiterentwickelt, weil es uns allen gut gefallen hat und uns Spaß gemacht hat.
Wie finden Ihre Kinder, dass sie von ihrer Mutter unterrichtet werden? Ich kann mir vorstellen, da gibt es ja auch manchmal ganz schön Knatsch und dann sitzt man seiner Mutter im Klassenzimmer gegenüber.
Okay, manchmal gibt es da schon ein langes Gesicht, wenn ich jetzt sage, das ist das, was wir heute machen und es ist nicht so hoch angesehen bei den Kindern. Aber eigentlich, sie wissen, das muss gemacht werden und Knatsch darüber gibt es eigentlich kaum.
Wie muss man sich so einen Schulalltag zu Hause vorstellen?
Also für die ersten 8 oder 9 Schuljahre habe ich mir den Lehrplan eigentlich immer selbst zusammengestellt. Basierend darauf, was an der regulären Schule auch abgefragt oder durchgenommen wird. Und habe mir dafür Lehrbücher besorgt. Es ist nicht ganz so schwierig, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil in Nordamerika wirklich Millionen von Kindern zu Hause unterrichtet werden. Aus ganz verschiedenen Gründen. Und Lehrmaterial ist wirklich gut zu haben.
Ihr Mann ist ja indianischstämmig. Hat das eigentlich irgendeinen Einfluss darauf, was Ihre Kinder lernen und wie Ihre Kinder lernen?
Also es werden hier im Moment ganz viele Studien auch angestellt. Einfach dadurch auch, weil festgestellt worden ist, dass durch die indianische Abstammung, durch die indianischen Wurzeln, die indianischen Kinder ganz anders lernen als die europäischen Kinder vielleicht, wenn ich das so sagen darf. Und das hiesige Schulsystem oder das moderne Schulsystem darauf überhaupt gar nicht eingeht. Und es wird hier jetzt auch versucht, das ein bisschen stärker in den Unterricht mit einzubringen. Ja, das ist halt einfach so. Und ich meine, das kann man schon bei unseren 4 Kindern sehen. Jedes Kind lernt anders. Und das, also ein System passt nicht, da passt nicht jedes Kind passt in dieses eine System rein. Und ja, was den Unterricht ansonsten angeht, für mich war es einfach wichtig, dass die Kinder nicht zurückfallen von dem, was an der regulären Schule gefragt wird. Und was die indianische Kultur, den indianischen Glauben anbelangt, das ist so fest eingebunden in unseren täglichen Alltag, dass ich da keinen Bedarf hatte, eigentlich das noch in die Schule mit einzufügen.
Wir haben unter anderem unsere Zuschauer und Hörer gefragt, was interessiert euch am meisten am Thema Homeschooling? Vielleicht haben Sie eine Antwort drauf. Ne? Christine zum Beispiel fragt zum Thema Homeschooling. Die Kinder werden sicherlich von ihren Eltern stark unterstützt und gefördert und unterrichtet. Wie erfolgen in diesen Zusammenhängen Schulabschlüsse?
Es ist nicht ein Muss. Man kann also seine Kinder hier in Kanada bis zur 12. Klasse zu Hause unterrichten, ohne dass sie jemals für irgendeinen Test oder irgendeinen Abschluss an irgendeine Schule gehen müssen. Das kann man sich aussuchen. Wenn man aber gerne möchte, dass sein Kind einen offiziellen Schulabschluss hat, dann muss man nachweisen, dass das Kind die Lernziele der Klassen 10, 11 und 12 erreicht hat. Und das kann man eigentlich nur, wenn man sein Kind entweder zur regulären Schule schickt oder sie per Fernkurs die Kurse, die für diese Klassen gefragt sind, abschließen lässt.
Wie hat das Internet bzw. die Mobiltelefonie den Unterricht verändert?
Also als unsere älteste Tochter angefangen hat, hatten wir kein Internet und auch kein Mobilfonanschluss, auch keine Landleitung, weil wir haben keinen regulären Stromanschluss oder Telefonanschluss bei uns, weil wir so weit abgelegen wohnen. Und da war das Plus bei den Fernkursen wirklich, dass wir jemanden oder eine Schule gefunden haben, die dann wirklich alle Kurse noch per Papier angeboten hat. Mittlerweile ist es uns möglich, dass wir viele Kurse in den Klassen 10 bis 12 für die Kinder also per Online machen können. Die Kurse sind moderner und kürzer als die alten Kurse, die jetzt noch per Papier abgelegt werden mussten. Und das hat die Sache relativ erleichtert, muss ich schon sagen.
Christine Enders fragt, wie sieht es mit den Sozialkompetenzen aus? Wie können sie noch gestärkt werden? Und wie werden die Kinder zukünftig Konflikte lösen? Klappt das besser beim Homeschooling?
Ich habe die Erfahrung gemacht und wir haben von vielen Leuten gehört, dass sie uns gesagt haben, dass unsere Kinder sehr viel reifer und erwachsener sind als Gleichaltrige. Für uns war es immer wichtig, dass die Kinder trotzdem, na klar, sie hatten zu Hause ihre Geschwister und waren nicht alleine, aber dass sie trotzdem nachmittags noch viele Aktivitäten belegt haben. Sport, Musikunterricht, wo sie mit anderen Kindern zusammengekommen sind und natürlich treffen sie sich mit ihren Freunden, also die ganz normalen Konflikte zwischen Kindern oder Jugendlichen und Freunden, ich glaube, da haben sie genug von mitbekommen und bisher haben sie das in einer sehr erwachsenen Art und Weise sind sie damit umgegangen und ich glaube, es hat ihnen geholfen auch mit Dingen zum Beispiel wie so dieses Bullying oder so, wirklich gut mit umzugehen und auch sich davon zu distanzieren, besser als vielleicht andere Kinder. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt am Homeschooling liegt.
Vielen Dank, Sana Seven-Diaz, deren vier Kinder nicht mal das Haus verlassen müssen, um zur Schule zu gehen. Vielen Dank für den spannenden Einblick in ihren Alltag in British Columbia. Wir sprechen heute über Bildung. Das Fernsehen bildet ja auch manchmal. Gerade habe ich im Weltspiegel einen Film gesehen über die einzige Schülerin in einem abgelegenen Dorf in Japan. In dem Dorf leben fast nur noch alte Leute und eben eine Familie mit Kind. Eigens für sie gibt es einen Schulbus, es gibt ein riesiges Schulgebäude, einen Schuldirektor, zwei Lehrer, sogar einen Hausmeister, aber eben nur eine Schülerin. Manche Länder lassen es sich richtig was kosten, die Bildung ihrer Kinder. In Norwegen ist das fast so ähnlich. Man setzt alles daran, die Schulen zu erhalten und selbst wenn sie am Ende der Welt sind. Mein Kollege Christopher Sell war gerade am Ende der Welt in Norwegen und zwar in Nord-Nord-Norwegen. Nord, super Nord, Norwegen ganz weit oben, wunderschön, wo man am Horizont mit bloßem Auge schon die Lofoten sehen kann. Chris, wie kommt man da überhaupt hin und wie hast du diesen Trip dahin erlebt?
Naja, relativ simpel. Erstmal, die ersten Reiseschritte waren von Stockholm mit dem Flieger nach Oslo und dann mit einer etwas kleineren Maschine nach Bodø. Das ist auch noch eine relativ große norwegische Stadt. Und dann wurde es aufregend, weil wir sind morgens schon um 5 das gesamte Team eigentlich aufgewacht, weil der Regen klatschte an die Scheiben vom Hotelzimmer und zwar in einer Art und Weise, dass wir noch nicht so richtig wussten, ob da morgens überhaupt eine Fähre losfahren kann, weil diese Inselschule, wo wir morgens den Drehtermin vereinbart hatten, die ist so eine knappe Stunde mit der Fähre quasi Richtung Atlantik, kurz vor den Lofoten. Und wir hatten da morgens tatsächlich waagrechten Regen mit Windstärke 7-8 und als wir auf das Schiff gegangen sind, konnte uns der Kapitän noch nicht sicher sagen, ob wir überhaupt Helly wären, das ist diese kleine Inselgruppe, auf der sich unsere Inselschule befand, ob wir da überhaupt rechtzeitig hinkommen können, bevor die Schule anfängt, geschweige denn, ob die Schulkinder da hinkommen können. Und das war schon ziemlich aufregend. Also die meisten des Teams, ich bin auch nicht so ganz seefest, haben sich nach wenigen Minuten oben auf dem Deck wiedergefunden. Wir haben uns da irgendwie festgekrallt an so Metallstangen. Wir sind dann aber auch entschädigt worden, weil das natürlich eine fantastische Natur ist, durch die sich da in der Morgendämmerung dieses Schiff gekämpft hat. Und da sieht man jetzt schon weiße Schneegipfel, die Lofoten sind am Ende des Horizontes zu erkennen. Aber es ist schon ziemlich rough. Also wir haben da relativ schnell ein Gefühl dafür gekriegt, was es heißt, auf so einer Insel zu leben und was es auch heißt, da als Schüler jeden Morgen mit der Fähre erstmal überhaupt von A nach B kommen zu müssen.
Ich habe früher in der Stadt gewohnt, bin meistens mit dem Fahrrad zur Schule und ich war meistens zu spät, aber immer noch rechtzeitig, weil eben so nah an der Schule. Wie muss man sich so einen Schulweg für die Schüler in Norwegen, in Nordnorwegen vorstellen?
Naja, das war ein bisschen disziplinierter als bei dir, was wir da erlebt haben. Also es gibt einen Termin und wer den reist, nämlich die 8.15 Uhr Fähre von der Wohninsel unserer Familie aus, der kann halt einfach am Schultag nicht teilnehmen. Sprich, wenn die nicht um 8.15 Uhr morgens am Pier sind und von ihrer Mutter verabschiedet auf das Schiff gehen, um ungefähr 25 Minuten über die See fahren, um zur Inselschule zu gelangen, dann ist der Schultag gelaufen. Und das ist einfach 0 oder 1. Und insofern stehen die da jeden Morgen um 8.15 Uhr.
Wir hören mal rein in ein Stück.
Heute machen wir eine Übung mit Rettungsinseln. Wenn wir auf dem Boot sind und es passiert was, müssen wir ja wissen, was wir tun sollen. Da wir auf einer Nachbarinsel wohnen, nehmen wir das Boot ja jeden Tag. Das erste Mal so eine Übung. Ich bin aufgeregt. Bis zu einer Stunde täglich sind die Kinder unterwegs, um zur Schule zu kommen. Auf einer kleinen Fähre und natürlich ohne Mama und Papa. Auch an Tagen wie heute, wo die See rau geht und es eisig kalt ist. Wenn es große Wellen sind, dann bekomme ich manchmal Angst. Ich mag es nicht, wenn das Boot so hin und her schaukelt. Ein Schulweg, der jeden Tag gefährlich werden kann, selbst wenn er wie heute eher dramatisch schön wirkt. Wir machen das hier, damit ihr alle mit dem Equipment vertraut seid. Wir lassen jetzt gleich die Insel runter und dann seid ihr dran.
Wie finden die Schüler das eigentlich?
Es ist immer wieder durchgekommen, dass wenn man sich diesen Mikrokosmos, diese Insel anguckt, auf der diese Familie lebt, leben 15 Menschen. Unsere Familie ist sechsköpfig, davon 5 Kinder, also ist noch ein Pflegekind dabei. Der einzige soziale Kontakt zu Gleichaltrigen außerhalb der Familie ist diese Schule und dieser Sozialkontakt ist denen extrem wichtig und dafür nehmen die ja auch ganz schön viele Herausforderungen auf sich, denn um zu dieser Inselschule zu gelangen morgens, müssen sie nicht nur durch Wind und Wetter, sondern sie müssen halt auch die gewohnte Umgebung für den ganzen Tag verlassen, denn die kommen ja erst am späten Nachmittag wieder zurück und das nehmen die aber gerne auf sich, weil diese Gemeinschaft in der Schule ganz, ganz wichtig ist in diesem Leben, das ja doch sehr einsam sein kann, auch auf so einer Insel. Da haben sie zwar Schafe, Hunde, Meerschweinchen, Kaninchen, also so ganz enge Verbindung zu ihren Tieren. Aber ich sag mal, richtige Freundschaften, wie man sie, wie du sie vielleicht aus deiner Schulzeit kennst, wie ich sie aus meiner Schulzeit kenne, man verabredet sich spontan auf Zuruf mit den Nachbarskindern, gibt's da gar nicht. Fußballtraining, Klavierstunde, Tanzen gehen, gibt's da alles gar nicht. Sozialkontakte ausschließlich über das, was der Schulalltag anbietet und mit sich bringt. Insofern war mein Eindruck, dass die da sehr gerne hinfahren, auch wenn natürlich diese latente Gefahr bei so einem Wetter, wie wir es ja auch selber erlebt haben, die ist spürbar und die ist auch da.
Wie ist denn der Unterricht da?
Ja, das ist schon eine ganz andere Situation. Diese Inselschule hat 16 Schüler. 16 Schüler in einer Altersstruktur von der 1. bis zur 10. Klasse. Die werden alle mehr oder weniger in einem Klassenverband unterrichten. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn es beispielsweise um Mathematik, Fremdsprachen oder so geht, wie kriegen die das überhaupt hin? Also wie kann jetzt ein Erstklässler parallel mit einem Zehntklässler lernen? Das war so mein erster Eindruck, dass es sehr, sehr stark in Kleingruppen funktioniert. Dann hat mich beeindruckt, dass die sehr modern ausgestattet waren. Jeder Schüler kriegt vom norwegischen Staat, das wird in Oslo genauso sein, ein iPad gestellt, modernste Unterrichtsmaterialien, digitales Lernen. Also da gab es eher einen Unterschied zu dem, was ich in Hamburg an der Grundschule meiner Kinder erlebe beispielsweise. Das ist was sehr, sehr Gemeinschaftliches und ist jetzt nicht vergleichbar mit einer großen Schule auf dem Festland in Norwegen.
Norwegen lässt sich ja schwer vergleichen mit Deutschland, aber wir haben ja auch im übertragenen Sinn viele Inseln, kleine Dörfer auf dem Land, wo plötzlich der Bus nur noch zweimal am Tag kommt, der Supermarkt 10 Kilometer entfernt ist, die Schule vielleicht noch weiter. Wie die ihr Gemeinwesen am Leben erhalten, können wir uns da was abgucken von den Norwegern?
Ich kann das nur für diese Kommune Budø sagen, in der wir jetzt diesen Mikrokosmos besucht haben. Es ist eine ganz klare strategische Entscheidung, dort zu investieren und zu sagen, wir brauchen diese Infrastruktur vor Ort, wenn wir mittelfristig, langfristig das Überleben dieser Region sichern wollen. Und das ist schon etwas, wovon man lernen kann, wo man sagen kann, wenn ich so priorisiere, dann ist es möglicherweise nicht so, dass sich die Familie entscheidet, in der nächsten Generation in die nächstgrößere Stadt zu ziehen. Und natürlich investiere ich nicht nur in eine Schule, sondern ich investiere in eine kommunale Infrastruktur, in Arbeitsplätze, die erhalten werden, in Einzelhandel, der existieren kann, weil eben noch Leute da sind, die dort einkaufen gehen. Und natürlich gibt es auch innerhalb dieser norwegischen Inselgruppe, wo wir da gedreht haben, Verlagerungen. Also diese kleine Insel, auf der die Familie gewohnt hat oder jetzt noch in dritter Generation wohnt. Da gab es früher einen Lehrer vom Festland, der dort auch montags bis freitags auf der Insel war und die Kinder unterrichtet hat. Da lebten aber auch noch 15 Kinder auf dieser Insel. Jetzt leben dort noch 5 Kinder auf dieser Insel, die zur nächstgrößeren Insel fahren, weil dort die Schule ist. Insofern auch da gibt es Verlagerungen, aber sozusagen, es gibt auch eine klare Bodenplatte, ne? Also bis zu einem gewissen Punkt wird diese Infrastruktur aufrechterhalten. Und da macht sich auch keiner ernsthaft Sorgen drum.
Vielen Dank, Christopher Sell, der in der Kälte war und jetzt mit uns aus dem warmen Studio in Stockholm gesprochen hat. Auch wenn die Schulwege manchmal ganz schön lang und beschwerlich sind, wie in Norwegen, ich finde es immer wieder beeindruckend, mit welcher Freude junge Menschen oft zur Schule gehen. Gerade in den armen Ländern. Die Kids, die keinen Schulbus haben vielleicht, sondern nur noch einen Ochsenkarren, die zu Fuß gehen müssen, barfuß oder Flipflops, stundenlang über Trampelpfade, die manchmal ihr Leben riskieren, weil sie im falschen Stadtteil wohnen oder im Kriegsgebiet. Und trotzdem gehen sie zur Schule, die wollen zur Schule, die sind dankbar, dass ihnen jemand was beibringt. An diese Kinder, an diese Begeisterung fürs Lernen, da muss ich oft dran denken. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Weltspiegel-Podcast heute von Klaas-Oliver Richter, Christiane Justus und von mir, Philipp Abresch.